Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon begrüßt Sie Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Muss Deutschland seine Waffenlieferung nach Israel stoppen? Nein, sagt der Internationale Gerichtshof in Den Haag und weist damit einen Eilantrag aus Nicaragua zurück. Über diese Entscheidung berichten wir gleich ausführlich. Außerdem in den kommenden 20 Minuten, wie die Ukraine versucht, wehrfähige Ukrainer im Ausland zurück ins Land zu holen. Und die G7-Staaten haben sich auf einen Ausstieg aus der Kohleverstromung verständigt. Bis 2035 soll Schluss sein.
Wir wissen alle, dass die Kohle eine der Hauptverursacher von klimaschädlichen Emissionen ist. Es war eine bemerkenswerte Arbeit aller beteiligten Staaten, den Ausstieg auf Mitte des nächsten Jahrzehnts zu setzen. Das ist das erste Mal, dass so ein Ziel zeitlich gesetzt wird.
Soweit Gilberto Pichetto Fratin, der italienische Energieminister, heute nach dieser Entscheidung in Turin. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Und in unserer Reihe Hintergrund geht es heute um das Thema gegen Rechtsextremismus, wenn Unternehmen Haltung zeigen, zu hören ab 18.40 Uhr. Also gleich im Anschluss an diese Informationen am Abend. Deutschland also vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Seit Wochen beschäftigt dieses Verfahren vor einem der höchsten Gerichte der Welt die deutsche Außenpolitik. Es geht um eine Klage aus Nicaragua, konkret um deutsche Waffenlieferungen für Israel. In einem Eilantrag hat Nicaragua Maßnahmen gegen Deutschland gefordert. Diesen Eilantrag hat das Gericht nun heute zurückgewiesen. Deutschland muss seine Lieferung also nicht beenden. Die Einzelheiten hat Klaus Remme.
Nur Minuten nachdem der Internationale Gerichtshof seine Entscheidung verkündet hatte, meldeten sich gleich zwei Bundesministerien auf der Plattform X. Niemand steht über dem Recht. Das leitet unser Handeln, teilte das Auswärtige Amt mit. Justizminister Marco Buschmann kommentierte die Entscheidung mit den Worten: Das ist rechtlich richtig. Er verwies gleichzeitig auf die Russland- und China-Nähe Nicaraguas. Die Richter urteilten zunächst über den Eilantrag Nicaraguas, deutsche Waffenexporte nach Israel sofort zu stoppen. Die Verlesung der heutigen Entscheidung in Den Haag dauerte nur wenige Minuten.
The court, by 15 votes to one, find that the circumstances are not such as to require the exercise of its power to indicate provisional measures.
Mit 15 zu 1 Stimmen sieht das Gericht keine Grundlage für die Anordnung von Sofortmaßnahmen, so der vorsitzende Richter. Zuvor hatte er die wesentlichen Punkte der Klage Nicaraguas und ihrer Erwiderung durch Deutschland wiederholt. Beihilfe zum Völkermord, so lautete der Vorwurf, einerseits durch massive Waffenlieferungen Deutschlands an Israel, andererseits durch die Verweigerung humanitärer Hilfe an die Palästinenser. Beide Aspekte hatte die Bundesregierung in der mündlichen Verhandlung vor 3 Wochen über 2 Stunden bestritten. Im Ton entschieden hatte der Völkerrechtler Christian Trams für Deutschland argumentiert. Er stellte eine maximal dünne Beweislage fest. Bei genauem Hinsehen fallen die Vorwürfe in sich zusammen, so Trams vor 3 Wochen.
The minute we look closely, Nicaragua's accusations fall apart.
Nach der Entscheidung am Nachmittag äußerte sich die Völkerrechtsbeauftragte im Auswärtigen Amt Tanja von Uslar-Gleichen in Den Haag.
Wir begrüßen selbstverständlich die Ausgang des Verfahrens im einstweiligen Rechtsschutz und freuen uns, dass wir mit unseren Argumenten das Gericht überzeugen konnten.
Die aus Sicht der Bundesregierung restriktive und streng kontrollierte Rüstungsexportpolitik stand im Mittelpunkt der deutschen Verteidigung. Gleichzeitig verwies Deutschland auf die massive humanitäre Hilfe für Gaza, auch und insbesondere nach dem 7. Oktober.
Die Bundesregierung hat ihr Handeln in diesem Konflikt immer daran ausgerichtet, den legitimen Interessen beider Seiten bestmöglich gerecht zu werden und dass wir uns daran bestmöglich am Völkerrecht orientieren. Und wir sehen uns in dieser Vorgehensweise, in dieser Haltung heute vom IGH bestätigt.
Doch bei aller Zufriedenheit auf deutscher Seite, die Richter in Den Haag haben heute lediglich über den Eilantrag entschieden. Das Hauptsacheverfahren läuft und wurde nicht, wie Deutschland es beantragt hatte, in Gänze abgewiesen. Tanja von Uslar-Gleichen.
Ich möchte noch mal betonen, dass wir selbstverständlich weiterhin die Vorwürfe Nicaraguas klar zurückweisen und wir werden das im Hauptsacheverfahren auch weiter ausführen und begründen.
Das Verfahren ist aufwendig und bis zu einem Urteil könnte es mehrere Jahre dauern.
Klaus Remme zur Entscheidung heute in Den Haag. In Israel selbst wird weiter über eine Offensive in Rafah debattiert. Seit Tagen gibt es außerdem Spekulationen über eine weitere mögliche Einigung mit der Hamas. Aus der israelischen Regierung gab es dazu heute allerdings eine deutliche Ansage. Julio Segador.
Dass eine mögliche neue Waffenruhe den Krieg im Gazastreifen beendet, diese Hoffnungen hat Israels Premier Netanyahu vom Tisch gewischt. Wir werden Rafah erobern, mit oder ohne Geiseldeal, erklärte er in einer Mitteilung nach einem Gespräch mit Angehörigen der in Gaza verschleppten Geiseln. Die Frage, ob der Krieg beendet werde, bevor wir all unsere Ziele erreicht haben, stelle sich nicht, sagte Netanyahu. Damit ist klar, dass Israel unabhängig von einer neuen Vereinbarung mit der Hamas seine militärischen Ziele nicht aufgeben möchte. Das wichtigste Ziel lautet dabei die Zerschlagung der Hamas. Ob die Terrororganisation angesichts dieser Äußerungen auf den vorliegenden israelischen Vorschlag einer neuen Waffenruhe eingeht, ist noch unklar. Eine Antwort wird für morgen erwartet. Unterdessen wurden an einer Universität nahe Ramallah im Westjordanland Repräsentanten der EU von wütenden Studierenden bedrängt. Sie mussten das Gelände fluchtartig verlassen. Darunter war nach Informationen der ARD auch der deutsche Gesandte für die palästinensischen Gebiete Ofcha. Bilder zeigen, wie Studierende die Diplomaten bedrängen und Fahrzeuge beschädigen.
Soweit Julio Segador. Auch in vielen anderen Ländern nehmen die Proteste gegen Israel derzeit zu. Seit Monaten tobt etwa an amerikanischen Universitäten ein Streit um die Unterstützung der USA für Israel. In New York haben Studenten jetzt Gebäude der Columbia-Universität besetzt. Charlotte Voss.
Die Demonstranten verbarrikadierten Eingänge, entrollten eine palästinensische Flagge. Videos zeigen einige mit Masken und Palästinensertüchern vermummte Menschen im Inneren der Hamilton Hall sowie kaputte Glasscheiben. Die Hamilton Hall ist das Gebäude, das in den 60er Jahren aus Protest gegen den Vietnamkrieg besetzt worden war. Als erste Reaktion hat die Columbia-Universität den Zugang zum Campus beschränkt. Es dürfen nur noch Studenten und wichtige Mitarbeiter auf das Gelände. Gestern waren Gespräche zwischen Universität und Demonstranten geplatzt, woraufhin einige der Studenten suspendiert worden waren. Die Columbia fordert, das Camp aufzulösen und hat zugesagt, ihre Investitionen auch in möglicherweise kriegsrelevante Firmen mittelfristig zu überprüfen. Die Demonstranten kritisieren den Gaza-Krieg und fordern den Schutz von Zivilisten. Die Proteste haben sich inzwischen von New York ins Land ausgeweitet, unter anderem nach Kalifornien, Texas und Washington D.C. Dabei wurden bisher mehr als 1.000 Menschen festgenommen. Einige jüdische Studenten berichten von antisemitischen Angriffen. Geprüft wird, ob sich unter anderem in New York externe Anstifter unter die Demonstranten gemischt haben. Den Universitäten muss der Spagat zwischen Sicherheit für alle, ihrem Hausrecht und dem Recht auf Meinungsfreiheit gelingen.
Charlotte Voss über die Proteste an der Columbia University in New York. Strom aus Kohlekraftwerken ist besonders CO2-intensiv, ein regelrechter Klimakiller, wie es immer wieder heißt. Die 7 führenden westlichen Industrieländer, die G7, haben sich jetzt darauf geeinigt, dass innerhalb der nächsten Jahre Schluss sein soll mit dem Kohlestrom. Ende bis 2035. Für Deutschland gibt es allerdings eine Ausnahme. Verena Schelter sagt uns mehr.
Der Stolz über das Ergebnis war dem italienischen Energieminister Gilberto Pichetto Fratin sichtlich anzumerken, als er am Nachmittag die Abschlusspressekonferenz des G7-Ministertreffens in Turin eröffnete. Wir wissen alle, dass die Kohle eine der Hauptverursacher von klimaschädlichen Emissionen ist. Es war eine bemerkenswerte Arbeit aller beteiligten Staaten, den Ausstieg auf Mitte des nächsten Jahrzehnts zu setzen. Das ist das erste Mal, dass so ein Ziel zeitlich gesetzt wird. Zuvor hatten sich die G7-Länder, das sind Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan, die USA und Kanada, beim Treffen der Minister für Klima, Energie und Umwelt auf einen Kohleausstieg bis zum Jahr 2035 geeinigt. 3 Jahre vor dem in Deutschland gesetzlich vereinbarten Ausstieg. Dazu kommt, nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat der Kohlestrom im vergangenen Jahr noch etwa 1/4 der gesamten Stromproduktion ausgemacht. Für Deutschland und Europa ändere sich dadurch trotzdem nichts, sagte Bundesenergieminister Robert Habeck und begründete das auch mit dem europäischen Emissionshandel.
Das heißt, dass wir in Deutschland für das rheinische Revier eine Vereinbarung mit RWE haben, 2030 aus der Braunkohleverstromung auszusteigen. Für die Lausitz, also die ostdeutschen Reviere, gibt es diese Vereinbarung nicht. Die brauchen wir aber auch nicht, weil durch das Handelssystem die Verfügbarkeit der Zertifikate dafür sorgen wird, dass der Preis angemessen zur Verstromung so hoch sein wird, dass am Ende irgendwann in den 30er Jahren die Braunkohle aus dem Markt gedrängt wird.
Bundesumweltministerin Steffi Lemke sieht in der Abschlusserklärung dennoch einen großen Erfolg. Vor allem, weil auch die USA und Japan endlich einem früheren Kohleausstieg zugestimmt hätten. Allerdings lässt die Vereinbarung ein Schlupfloch, denn dort heißt es, man verpflichte sich, entweder die Kohlekraftwerke innerhalb der ersten Hälfte der 30er Jahre abzuschalten oder aber in einem Zeitraum, der in den jeweiligen Ländern im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel steht. Konkret bedeutet das, wer strenge Klimaschutzregeln und einen Plan für Klimaneutralität hat, kann die Anlagen auch länger laufen lassen. Neben dem Kohleausstieg wollen die 7 führenden Industrienationen dabei helfen, die weltweiten Kapazitäten, die für die Stromproduktion durch erneuerbare Energien gebraucht werden, bis 2030 zu verdreifachen. Außerdem soll der Ausstoß des besonders klimaschädlichen Methangases drastisch reduziert werden und mit einer G7-Wasserkoalition wollen sie die globale Wasserkrise angehen.
Die G7 beschließen also das Kohlestrom aus für 2035. Verena Schelter berichtete. Fake News in sozialen Netzwerken. Sie sind inzwischen Alltag im politischen Geschäft, obwohl es viele Gesetze gibt, die Betreiber der Plattform zu mehr Kontrolle verpflichten. Die EU-Kommission sieht jetzt enorme Defizite bei Facebook und hat deshalb ein Verfahren gegen den Mutterkonzern Meta eröffnet. Caroline Born, unsere Europakorrespondentin, erklärt das genauer.
Noch 40 Tage bis zur Europawahl. In dieser Zeit steigt das Risiko für gezielte Desinformation aus Ländern wie Russland. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat die großen Online-Plattformen an ihre Verpflichtung erinnert, die Bürger davor zu schützen. Und zwar vor dem Hintergrund, dass ihre Behörde befürchtet, dass der Mutterkonzern Meta auf seinen Plattformen Facebook und Instagram nicht genug gegen Desinformation unternimmt.
We have launched formal proceedings against Meta and when it comes to platforms Facebook and Instagram under the Digital Services Act.
Deshalb leitet die EU-Kommission, so ein Sprecher, ein Verfahren gegen Meta ein, um zu überprüfen, ob Facebook und Instagram möglicherweise gegen das neue Digitalgesetz verstoßen, das Digitale Dienstegesetz, auch bekannt als DSA. Damit verpflichtet die EU Online-Dienste, unter anderem schädliche Inhalte einzudämmen, zum Beispiel Desinformation. Konkret wirft die Kommission Meta vor, die auf Instagram und Facebook geschaltete Werbung nicht ausreichend zu kontrollieren. Anzeigen könnten als Einfallstor für russische Desinformationskampagnen missbraucht werden. Studien hätten laut einem Kommissionsbeamten gezeigt, dass durch Werbung gefälschte Nachrichtenseiten verbreitet würden. Sie ähneln etablierten Medien, enthalten aber russische Propaganda. Neben Mängeln bei der Anzeigenmoderation wirft die EU Meta vor, keinen adäquaten Datenzugang zur Verfügung zu stellen, um beispielsweise die Verbreitung von Falschinformationen während des Wahlkampfs zu beobachten. Ein Sprecher weist auf die Funktion CrowdTangle hin, die Meta auslaufen lässt.
You may be aware of the CrowdTangle tool that was used by a lot of researchers. And that Meta is discontinuing.
5 Tage Zeit gibt die EU Meta, um zu erklären, welche Maßnahmen der Konzern ergreift, um den Datenzugang zu gewährleisten. Wie lange der Rest des Verfahrens dauert, ist offen. Es handelt sich um eine ganze Reihe von Beschwerden. Den Mechanismus, um illegale Inhalte zu melden, hält die Kommission für wenig nutzerfreundlich, da er schwer zu finden sei. Außerdem soll untersucht werden, ob die Plattformen Facebook und Instagram politische Inhalte zu sehr einschränken, also ob politische Posts den Nutzern seltener angezeigt werden. Meta äußert sich zu den Vorwürfen, vor den Wahlen nicht ausreichend gegen Desinformation vorzugehen, nicht konkret. Eine Sprecherin teilt dem Deutschlandfunk mit:
Wir haben einen etablierten Prozess, um Risiken auf unseren Plattformen zu erkennen und zu verhindern. Und wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit der EU-Kommission fortzusetzen und sie über weitere Schritte zu dieser Arbeit zu informieren.
Hält sich Meta nicht an die Regeln, kann die EU-Kommission mit dem Digitalgesetz DSA Strafen von bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens verhängen. Allerdings prüft die EU-Kommission bislang lediglich den Verdacht und will weitere Beweise sichten. Die Zeit dafür drängt, denn der Wahlkampf hat bereits begonnen.
Die Ukraine sieht sich seit Tagen heftigen russischen Drohnenangriffen ausgesetzt. An mehreren Abschnitten bröckelt inzwischen die Front. Angesichts dieser dramatischen Lage wird in der Ukraine immer häufiger über den Zustand der Armee debattiert. Vor allem über die vielen Männer im wehrfähigen Alter, die das Land verlassen haben. Die Behörden greifen jetzt zu drastischen Mitteln. Rebecca Barth berichtet.
Es ist eine wütende Menschenmenge, die sich vor einer ukrainischen Passbehörde in Warschau versammelt hat. Konsularische Dienstleistungen sind aktuell ausgesetzt. Ukrainer im Ausland können beispielsweise keinen Reisepass mehr beantragen. Der Druck auf die Männer steigt, auch wenn sie sich bereits nicht mehr im Land aufhalten. So will es der ukrainische Außenminister. Dmytro Kuleba spricht von Fairness. Ein Auslandsaufenthalt entbinde nicht von der Verpflichtung gegenüber der Heimat. Unverständnis darüber beim ukrainischen Lkw-Fahrer Maxim in der polnischen Hauptstadt. Das ist ein Kampf gegen Menschen, die vor der Armee fliehen. Aber wir wurden gar nicht gefragt, warum wir ins Ausland gegangen sind. Ich bin legal hier und das Mobilisierungsgesetz ist noch nicht in Kraft getreten, aber hier wird es bereits angewendet. Nach monatelangem Ringen hat das ukrainische Parlament im April ein neues Mobilisierungsgesetz auf den Weg gebracht. Die Einberufung ins Militär wird von vielen als ineffektiv kritisiert. Oft fehlt es den Behörden schlichtweg an Daten, denn viele Menschen wohnen nicht an der Adresse, unter der sie gemeldet sind. Mit dem neuen Gesetz sind Männer nun aufgefordert, ihre Meldedaten zu erneuern. Und das solle eben auch im Ausland gelten, argumentiert Roman Kostenko von der oppositionellen Holos-Partei. Auch Wehrpflichtige im Ausland müssen ihre Daten erneuern. Es sollte keine zwei Klassen geben zwischen denjenigen, die kämpfen, und denjenigen, die wehrpflichtig sind, aber Mittel und Wege suchen, um im Ausland zu bleiben. Kostenko hat selbst gekämpft, ist gut im Militär vernetzt und kennt die Probleme der Soldaten. Für viele an der Front geht es in der Debatte vor allem um Gerechtigkeit. Weil die Meldeadressen oft veraltet sind, greifen die Einberufungsbehörden in vielen Fällen zu brutalen Methoden. Besonnener gehen da diese Männer in Kiew vor, wie eine Reportage der Journalisten von Slitsko Info zeigt. Sie gehen von Tür zu Tür, aber treffen in den Wohnungen nur selten Männer an. Oft öffnen Frauen und geben keine Auskunft darüber, wo sich ihr Mann oder Sohn gerade aufhält. Zu groß ist die Angst vor der Front. Vom Balkon aus werden sie von einer Anwohnerin beschimpft. Wütend stürmt die Frau auf die Uniformierten zu. Kein Einzelfall. Drei Männer in ihrer Familie seien bereits eingezogen worden, sagt sie. Männer hätten keine Angst vor der Behörde, erwidert einer der Uniformierten. Denn wer weglaufe, sei schließlich kein Mann. So denken viele Menschen in der Ukraine, auch Lilia. Die junge Frau aus Bucha hat sich erst vor kurzem selbst der Armee angeschlossen. Ihr Freund ist im Krieg schwer verletzt und ihr Bruder getötet worden. Ich bin zurückgekommen. Als der Krieg begann, war ich im Ausland. Ich hätte bleiben können, mir dort ein Leben aufbauen können. Ich hatte eine Wohnung, einen guten Job. Ich habe alles zurückgelassen und bin in die Ukraine zurückgekehrt. Wir werden jetzt hier gebraucht. Jetzt muss man für sein Land kämpfen und nicht einfach abhauen. Fast all ihr Geld spendet sie an die Armee, kann sich kaum den Sprit für ihr Auto leisten. Für diejenigen, die das Land verlassen haben, hat Lilia kein Verständnis. Sie sollen nicht zurückkommen. Ich glaube ganz fest an den Sieg, ich will mir gar nichts anderes vorstellen. Diejenigen, die erst nach dem Sieg zurückkehren, brauchen wir nicht. Wenn sie jetzt nicht an das Land glauben, dann brauchen wir sie auch nicht. Die Soldaten an der Front sind nach 2 Jahren Krieg erschöpft und benötigen Entlastung. Doch kaum jemand will in einem festgefahrenen Stellungskrieg ohne ausreichend Munition kämpfen. Die ukrainische Gesellschaft muss eine schmerzhafte Debatte führen.
Rebecca Barth über die Kontroverse in der Ukraine, über wehrfähige Männer im Ausland. Dürfen deutsche Gerichte abgehörte Telefongespräche als Beweismittel verwenden? Konkret Abhöraufnahmen, die aus dem Ausland kommen und die der deutschen Justiz zur Verfügung gestellt werden. Darüber hat heute der Europäische Gerichtshof entschieden und er hat den deutschen Gerichten viel Spielraum zugestanden in einem datenschutzrechtlich relativ heiklen Feld. Es ging dabei um mehrere Abhöraktionen vor 4 Jahren. Max Bauer mit den Details.
Es war ein Sensationserfolg französischer und niederländischer Ermittler. 2020 gelang es ihnen, das Kommunikationssystem der Firma EncroChat zu knacken. EncroChat hatte Mobiltelefone inklusive Software angeboten, die abhörsicher sein sollten. Diese wurden von organisierten Kriminellen in über 120 Ländern für Drogen- und Waffengeschäfte, aber auch für Morde und Geldwäsche genutzt. Die Kommunikation über EncroChat konnten die Ermittler aus Frankreich technisch überwachen. Mit Hilfe der vielen Daten aus der EncroChat-Überwachung konnten bisher mehrere tausend Menschen festgenommen und rund 900 Millionen Euro beschlagnahmt werden. Auch deutsche Ermittler bekamen Zugang zu den Daten.
Es geht um eine ganz große Masse an Daten, nämlich um über Millionen Nachrichten zu mehreren tausend Nutzern in Deutschland. Und die haben wir dann versucht zu identifizieren und haben bislang über 2000 Ermittlungsverfahren gegen konkrete Nutzer eingeleitet.
Das sagt Benjamin Krause, Oberstaatsanwalt in Frankfurt am Main bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Er erklärt, warum die EncroChat-Daten für deutsche Ermittler so wichtig sind.
EncroChat galt unter Tatverdächtigen als abhörsicher und deswegen wurde ganz offen über die Vorbereitung und die Begehung von schweren Straftaten gesprochen. Beispielsweise, wann man mit wem wie viel Betäubungsmittel gehandelt hat. Und das war für uns quasi kriminalistisches Gold, um einzelne Taten nachweisen zu können.
Die meisten deutschen Gerichte sahen keine rechtlichen Probleme, die EncroChat-Daten in deutschen Strafverfahren als Beweise zu nutzen. Strafverteidiger sind da jedoch kritisch. Sie sagen, über den Umweg Frankreich hätten die deutschen Ermittler mit den EncroChat-Daten Kommunikationsdaten bekommen, die sie nach deutschem Recht gar nicht hätten erheben dürfen. Die Franzosen hätten über 30.000 EncroChat-Nutzer pauschal überwacht. Das heißt so, als ob man jeden für einen Fahrraddieb hält, der einen Bolzenschneider zu Hause hat. Die Datennutzung sei nur verhältnismäßig, wenn gegen jeden Überwachten ein konkreter Verdacht bestehe, dass er an einer schweren Straftat beteiligt sei. Der Bundesgerichtshof ist dem jedoch nicht gefolgt und hatte die Datennutzung für zulässig erklärt. Für den BGH kommt es auf die Rechtslage in Frankreich an und da sei kein Grundrechtsverstoß zu vermuten. Das Landgericht Berlin sieht darin ein Problem. Es meint, die pauschale Nutzung von EncroChat-Daten sei sehr wohl eine Grundrechtsverletzung. Deshalb hatte das Landgericht seine Bedenken dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Der EuGH hat in der Sache nun eine sehr allgemeine Entscheidung gefällt. Er macht allgemeine Vorgaben dafür, wie Beweise wie die EncroChat-Daten zwischen europäischen Staaten weitergegeben und wie sie in Strafverfahren genutzt werden dürfen. Grundsätzlich dürfen Staatsanwälte Beweise aus anderen europäischen Staaten anfragen, so der EuGH. Es war also grundsätzlich möglich, dass französische Ermittler Beschuldigte in Deutschland überwacht haben. Dabei komme es erst einmal nur darauf an, dass das nach französischem Recht in Ordnung war. Damit diese Beweise dann in einem deutschen Prozess verwendet werden dürfen, gibt es Bedingungen. Wichtig, ein europäischer Staat, der Bürger eines anderen Staates überwacht, muss den anderen Staat unterrichten. Und Beschuldigte müssen in der Lage sein, zu den Beweisen Stellung zu nehmen. Was das im Einzelnen für die Verwendung von EncroChat-Daten in Deutschland bedeutet, hängt jetzt davon ab, wie die deutschen Gerichte die Vorgaben des EuGH auslegen und umsetzen.
Max Bauer berichtete, sogenannte Scheinvaterschaften nehmen in Deutschland seit Jahren zu. Es geht um deutsche Männer, die zum Schein die Vaterschaft von ausländischen Kindern annehmen und die so massiven Sozialbetrug möglich machen. Die Bundesregierung will gegen diese Fälle jetzt gezielt vorgehen. Justizminister Marco Buschmann hat sich dazu in Berlin geäußert. Lothar Lenz.
Buschmann sprach wörtlich von einer illegalen Einwanderung in die Sozialsysteme, die sich der Rechtsstaat nicht länger bieten lassen dürfe. Beobachter schätzen, dass es in Deutschland in den letzten Jahren tausende Missbrauchsfälle gab. Die angeblichen Väter sind oft selbst mittellos. Ihr Geschäftsprinzip beschrieb der Bundesjustizminister so.
Männer erkennen die Vaterschaft für Kinder an, zu denen sie weder eine genetische noch eine soziale Beziehung haben. Sie haben auch gar nicht die Absicht, eine soziale Beziehung aufzubauen. Es geht einzig und allein um die Aushebelung des Ausländerrechts. In den meisten Fällen geschieht dies aus Habgier.
Denn die Betroffenen ließen sich für die Anerkennung einer Vaterschaft bezahlen. Im Gegenzug erhalten die ausländischen Mütter, wenn ein deutscher Vater einmal beurkundet ist, Ansprüche auf Aufenthalt und auf Sozialleistungen. Bundesjustizminister Marco Buschmann kündigte an, dass die Ausländerbehörden künftig jedem Missbrauchsverdacht nachgehen sollten. So müsse geprüft werden, ob der angegebene Vater überhaupt Kontakt zu der Mutter habe und sich sprachlich mit ihr verständigen könne. Buschmann sprach von teils mafiösen Strukturen, mit denen die deutschen Sozialsysteme hintergangen würden. Die Bundesregierung hatte bereits zweimal versucht, sogenannte Scheinvaterschaften auf gesetzlichem Wege zu verhindern. Eine Reform hatte das Bundesverfassungsgericht gekippt, weil sie die betroffenen Kinder benachteilige. Die aktuell geltende Rechtslage erwies sich als wenig praxistauglich, weil Behörden wegen des Datenschutzes zu wenig über mögliche Missbrauchsfälle erfahren.
Aus Berlin Lothar Lenz. Am Ende war der Druck offenbar zu groß. Die Verkehrssenatorin von Berlin, Manja Schreiner, hat ihren Rücktritt erklärt. Anlass sind Plagiatsvorwürfe gegen ihre Doktorarbeit. Die Uni Rostock hatte ihre Dissertation deswegen aberkannt. Einzelheiten von Claudia van Laak.
Die Universität Rostock hat sich Zeit gelassen mit der Überprüfung der Doktorarbeit von Manja Schreiner. 2007 hatte diese im Fach Jura promoviert. Der Titel der Arbeit: Arbeitnehmerberücksichtigung im Übernahmerecht. Vor der offiziellen Überprüfung hatten Plagiatsjäger auf 2/3 der Seiten Unstimmigkeiten festgestellt. Heute nun teilte die Uni Rostock mit, die Verfasserin habe in vielen Fällen fremde Textpassagen übernommen, ohne diese zu kennzeichnen. Das Werk genüge nicht den Ansprüchen an eine wissenschaftliche Arbeit. Der Doktortitel werde entzogen. Die CDU-Politikerin trat daraufhin vom Amt der Berliner Verkehrssenatorin zurück.
Dies tue ich, um Schaden vom Berliner Senat abzuwenden. Als Senatorin habe ich stets große Verantwortung gegenüber der Stadt und ihren Menschen empfunden. Diese Verantwortung gibt mir nun diesen Weg aus dem Amt vor.
Ein Rücktritt ohne Eingeständnis von Schuld. Sie habe nicht vorsätzlich getäuscht oder betrogen und werde deshalb Widerspruch einreichen gegen den Entzug ihres Doktortitels, so Manja Schreiner heute. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner bedauerte die Entscheidung der CDU-Politikerin.
Manja Schreiner hat in den vergangenen 12 Monaten die richtigen Schwerpunkte gesetzt und sich für eine Verkehrspolitik eingesetzt, die alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in den Blick nimmt. Umso größer ist mein Respekt vor der Entscheidung von Manja Schreiner.
Die Opposition sieht dies ganz anders. Schreiner habe allein als Autosenatorin agiert, so Linke und Grüne. Ihr Rücktritt sei eine Chance zum Neuanfang in der Verkehrspolitik. Der Grüne-Fraktionschef Werner Graf.
Also ich glaube, wir brauchen eine Person, die in der Verkehrspolitik wieder alle zusammenbringt und die nicht nur diese Fokussierung aufs Auto hat, sondern wir brauchen eine Person, die vor allem darauf guckt, dass die Schwächsten im Verkehr auch sicher teilnehmen können.
Kurz vor ihrem Rücktritt hatte man ja Schreiner angekündigt, auf vielen Straßen Berlins Tempo 30 aufzuheben und zu Tempo 50 zurückzukehren. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für das Amt des Verkehrssenators steht noch nicht fest. Das Vorschlagsrecht liegt bei der CDU. Regierungschef Kai Wegner sagte, in diesem Fall gehe Gründlichkeit vor Schnelligkeit.
Morgen am 1. Mai ist bei uns in Deutschland Tag der Arbeit, Feiertag. In vielen Ländern in Osteuropa wird an diesem Tag vor allem an die Osterweiterung der EU erinnert. Vor genau 20 Jahren ist sie in Kraft getreten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war deshalb heute zu den Feierlichkeiten in Prag zu Gast. Marianne Alweis hat ihn beobachtet.
Diese größte Erweiterung der EU bedeutete, die ahistorische Teilung Europas nach dem Ende des Kalten Krieges zu überwinden, so Frank-Walter Steinmeier. Vor 20 Jahren sei aber nicht nur gefeiert worden, es habe auch Sorgen auf beiden Seiten gegeben. Die Union ist diesen Herausforderungen gerecht geworden, findet der Bundespräsident. Steinmeier sprach in seiner Rede in Prag auch die gegenwärtigen Herausforderungen Europas an. Durch Populisten und durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Liberale Demokratien müssten wehrhaft sein, so der Bundespräsident. Er sei froh, dass Deutschland die Ukraine mit großer Kraftanstrengung unterstütze, auch mit schweren und schwersten Waffen und modernster Flugabwehrtechnologie. Steinmeier würdigte die Munitionsinitiative des tschechischen Präsidenten und der Regierung. Er dankte außerdem den tschechischen Sicherheitskräften, dass sie die russische Desinformationskampagne rund um das Nachrichtenportal Voice of Europe mit Sitz in Prag aufgedeckt hätten. In der Affäre stehen die beiden AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl unter Druck. Maximilian Krah und der tschechischstämmige Petr Bistron. Sie bestreiten bisher, in diesem Zusammenhang Geld angenommen zu haben. Steinmeier rief dazu auf, bei der Europawahl Europawahl im Juni die Demokratie in der EU zu verteidigen und wählen zu gehen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky war aus Kiew zugeschaltet. Er bedankte sich für die Unterstützung seines Landes und beglückwünschte Tschechien zum EU-Beitritt vor 20 Jahren. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union sei eine Ehre und ein Traum jeder Nation. Er hoffe auf eine baldige Aufnahme der Ukraine.
Aus Prag war das Marianne Alweis und um 20 Jahre EU-Osterweiterung geht es heute auch in unserem Podcast Der Tag. Stefanie Rode spricht mit den Kollegen Peter Kapern und Przemek Szuk. Europa aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Seit 17 Uhr ist das Ganze zum Download bereit in der DLF-Audiothek-App. Das waren die Informationen am Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Armbruster.